Wenn man den Anspruch hat, dass alle visuellen Dinge mit einer Audiodeskription versehen werden sollen, also auch im YouTube und so, sehe ich ein, das klappt nicht alles mit Sprecher, Sprecherinnen aus Fleisch und Blut.
Klar.
Aber für einen Film finde ich das ganz abscheulich.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI, wir müssen sprechen. Dieses Mal mit freundlicher Unterstützung von Omni Audio in Berlin. Von dort ist heute unsere Gästin Barbara Ficker zugeschaltet. Barbara ist eine blinde Bloggerin und Aktivistin aus Berlin. Sie betreibt den Blog Blindgängerin und ist Geschäftsführerin der Kino Blindgänger Gemeinnützige GmbH, die sich für barrierefreies Kino einsetzt. Sie arbeitet selbst redaktionell an Audiodeskriptionen mit und mit ihr möchten wir heute darüber sprechen, wie synthetische Stimmen sich eventuell auf den Markt der Menschen mit Sehbeeinträchtigung auswirken könnten. Herzlich willkommen, Barbara.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Barbara, du bist blind und arbeitest an Audiodeskriptionen. Vielleicht müssen wir erstmal genau erklären, was das eigentlich bedeutet, weil viele von uns überhaupt nicht im Thema sind. Was bedeutet es, eine Audiodeskription für einen Film oder eine Serie anzufertigen?
Eine Audiodeskription ist eine akustische Bildbeschreibung. Und die sehenden Leute, die diese Fassungen texten, suchen in einem Film die dialogfreien Lücken. Und in diesen Lücken wird dann beschrieben, wer da gerade was, wann, wie, mit wem, wo tut. Und da wir meistens nur sehr wenig Zeit haben, je nach Film, ist das manchmal ganz schön friggelig, die wichtigsten Dinge, auch manchmal komplizierte Abläufe, doch verständlich zu vermitteln in diesen paar Sekunden. Und wenn der Text geschrieben ist, dann wird er nochmal von jemandem redaktionell, also erstmal von einer blinden Person nochmal abgenommen. Das ist mein Job in einigen Fällen. Und dann geht's ab ins Tonstudio. Und da wird dann von einem professionellen Sprecher oder Sprecherin eben diese AD-Text in die Dialogpausen eingesprochen.
Da ich das neulich gerade gemacht habe, nicht mit einem Text, den du geschrieben hast, sondern von einem Kollegen, hätte ich mal ein praktisches Beispiel, damit vielleicht Hörende sich einfach einen Überblick verschaffen können, worüber ja, wir da reden. Also wir sehen quasi erstmal den Vorspann. Darin werden die Protagonisten und auch wer Regie geführt hat, genannt und eben alles, was quasi eingeblendet würde für Sehende. Und dann heißt es hier zum Beispiel: Angeführt von zwei Reitern rennt eine Truppe mit Speeren und Schildern bewaffneter Krieger über den Rücken einer mit hohem Gras bewachsenen Böschung. Unweit zielt ein blonder Weißer auf einen Hühnervogel und schießt. Der Vogel fällt getroffen vom Himmel. Das ist jetzt so eine Passage, um vielleicht einfach mal einen Überblick zu bekommen. Und zwischendrin haben wir eben nur den Platz, wie du es schon geschildert hast, in dem Moment, wo niemand spricht im Film. Das heißt also, das muss zwischen die Dialoge passen und das ist so ein bisschen die handwerkliche Herausforderung für uns Sprecher.
Genau.
Und deine Aufgabe ist es dann als blinde Person, diese Audiodeskription quasi abzunehmen. Also du hörst dir nochmal durch, erlebe ich den Film mit dieser Audiodeskription auf einem guten Level. Ist das korrekt?
Genau. Also meistens läuft es so, wenn die mit ihrem Text fertig sind. Seit Corona läuft es meistens übers Telefon. Dann legen die ihr Handy neben eine Box, lassen den Film laufen und sprechen mir dann ihren Text in die Pausen ein. Und dann machen wir immer so 10 Minuten Abschnitte. Und dann gehen wir den Text nochmal ohne Filmton durch, weil der meistens zu lang ist, erfahrungsgemäß. Weil die Leute, die schreiben, die lesen das zwar so vor sich hin, aber das ist ja kein Tempo, was ein Sprecher oder Sprecherin spricht im Studio. Ne? Das ist oft viel schneller. Und dann sage ich immer, halt, das funktioniert überhaupt nicht, weil ich auch oft Sprachregie führe. Deswegen habe ich da schon ein ganz gutes Gefühl im Laufe der Jahre entwickelt, was geht und was nicht geht.
So jemanden wünschen wir uns für ganz viele Produktionen, ehrlich gesagt, der im Vorfeld schon mal für unsere Seite so ein bisschen die Lanze bricht. Weil es ist ja ganz oft so, auch bei Werbung oder anderen Filmen, die kürzere Laufzeiten haben, dass man sagt, nee, das passt alles rein, so und so viel Infos in 30 Sekunden und du denkst als Sprecher nur so, pff, ja, kann man vielleicht machen, aber dann versteht es halt hinterher ja auch keiner mehr. Ne?
Ja, das also ist nimmst du den Tipp, nimmst du den Text ab, bevor er von SprecherInnen gesprochen wurde oder nachdem er von ihnen gesprochen wurde?
Also ich immer vorher. Mhm. Es gibt auch, manche arbeiten auch genau so. Dann kriegen die Blinden das fertige Produkt und können dann hinterher sagen, was ihnen jetzt zu wenig oder zu viel beschrieben war. Finde ich schwierig, weil da ist doch die Hemmschwelle viel größer zu sagen, dass einem was nicht gefällt, weil dann muss ja wieder jemand ins Studio. Also ich verstehe diesen Weg überhaupt nicht. Nee, ich bin immer, bevor es eingesprochen wird, am Ball.
Und der Anspruch an diese Audiodeskription, ist der künstlerisch oder ist das einfach nur Information vermitteln? Also ist das egal, wie das gesprochen wird, solange es deutlich ist?
Also eine Audiodeskription ist auch eine Kunstform, unbedingt. Das fängt beim Texten an. Wir versuchen, kurze Sätze zu machen, aber wir vermeiden Wortwiederholungen. Wir versuchen, den Satzbau zu variieren. Und die nächste Etappe der Kunstform ist dann im Tonstudio. Ich finde immer sehr wichtig, dass die Stimme passt, ob männlich oder weiblich, älter, jünger, etwas rau oder es gibt ja 1 Million Klangfarben von Stimmen. Und da denn die richtige Person auszusuchen, das macht mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß, wenn ich da Einfluss drauf nehmen kann. Mhm. Und wenn ich denn Sprachregie führe, dann achte ich auch immer drauf, dass zum Beispiel, wir haben manchmal wahnsinnig schnelle Schnitte. Das ist eigentlich jetzt gang und gäbe im Film. Und wenn wir denn eine Szene beschreiben, die jetzt extrem traurig ist und man versucht da dem Filmton auch Raum zu geben, also nicht alles voll zu texten, sondern auch den Filmton eben wirken zu lassen. Und dann ist ein Schnitt und dann ist einfach draußen auf der Straße eigentlich was ganz Belangloses. Dann kann man nicht einfach so in einer Tonlage weitersprechen, sondern das ist eben die Kunst auch des Sprechens, das dann abzusetzen und auch in ganz kurzer Zeit, auch wenn nur 1 Sekunde Zeit ist, ne? Dass der blinde Mensch dann genau weiß, ja, jetzt bin ich, ein bisschen vorbereitet wird, jetzt ist eine andere Szene, ein anderer Ort oder so.
Das bedeutet letztendlich, dass zusätzlich zu dem ganzen künstlerischen Film eben dann noch eine weitere Ebene hinzukommt, der künstlerischen Interpretation auf auditivem Level. Wie verbreitet ist es denn, dass Filme generell barrierefrei sind?
Ich muss mal kurz einhaken. Ja. Interpretation, nein. Wir beschreiben.
Also ihr beschreibt, okay.
Wir interpretieren nicht, wir erzählen auch nicht. Deswegen darf das Beschreiben auch nie erzählerisch wirken oder sein. Das heißt, wir fassen auch nichts zusammen, sondern wir halten uns an die Bildvorlage. Mhm. Ganz wichtig. Und die Audiodeskription und der Film zusammen, das muss harmonisch, das muss zu einer Einheit verschmelzen, sage ich immer. Dass die Audiodeskription nicht als aufgesetzt wahrgenommen wird, sondern das muss ein Filmerlebnis sein.
Wenn man
nur eben für Blinde, ne?
Ein Hörbuch nebendran legen würde, dann hätte ich jetzt sehr salopp als Sprecher gesagt, das ist ein bisschen mit angezogener Handbremse. Also es ist für mich wirklich so, dass ich mich mehrmals in so einer 3-Stunden-Session, ist das ja häufig für so einen 1,5-Stündler oder manchmal auch 4 Stunden, je nachdem wie viel Text das ist, doch öfter mal dran erinnern muss, okay, nicht zu sehr da reinlegen, sondern wie du sagst, es bleibt so eine gewisse Neutralität in der Stimme. Ich habe das versucht auch eben so anzulegen in der Hörprobe. Wärst du denn damit zufrieden gewesen oder war dir das schon zu ausgeschmückt?
Da ich jetzt keinen Filmton hatte, war das...
Standalone funktioniert zwar schwierig.
Genau. Also aber hätte dich für diesen Film nicht gebucht, Sebastian.
Da ist mir aufgefallen, der erste Satz war mir gleich ein bisschen zu lang.
Ja, genau, richtig.
Ich habe bestimmt einen Punkt gemacht. Und also ich sag immer, das soll jetzt auch nicht wie Nachrichten vorgelesen werden, eine AD, sondern oder gesprochen werden. Ich sage immer, die Sprecher, Sprecherinnen, die haben ja das Bild im Tonstudio während der Aufnahme. Mhm. Und die gucken da ja auch hin, obwohl sie noch auf den Timecode achten müssen und auf ihr Skript. Aber trotzdem gucken sie ja den Film mit und das macht doch was.
Ich fand es sehr schön, wie der Kollege in einem anderen Film, so ein Tom Tykwer-Film war das, die Liebesszenen beschrieben hat. Das hat er ganz toll gemacht, ohne da irgendwie anzüglich zu werden oder so. Mhm. Da muss ich aber von meiner Seite aus sagen, ich war etwas abgelenkt zwischendurch, weil ich den Monitor auch vor mir hatte.
Bilder machen ja was mit dem Menschen und dann verändert sich die Mimik. Und ich habe immer den Eindruck, ich habe ja auch so ein, ich höre ja da genau hin immer. Ich kann ja gar nicht anders. Sobald die Mimik sich ändert, ändert sich auch die Stimme. Mhm. Und wenn man diese Emotionen zulässt und dann spricht, das ist eigentlich die perfekte Mischung von Emotion und Neutralität bei der AD. Also gar nicht so drauf achten jetzt, sondern einfach, man versucht schon neutral zu sein, lässt aber doch Emotionen zu, gegen die man sich auch gar nicht wehren kann, wenn man diese Bilder sieht. Ne?
Ich wurde
also
überrannt.
Du meinst, dass die SprecherInnen tatsächlich den Film auch erleben, während sie die AD produzieren. Das ist natürlich auch eine schöne Produktionsweise für uns dann.
Du wirst fürs Fernsehen
gucken bezahlt. Ich habe es bisher noch nicht gemacht.
Nein, eben nicht.
Aber es kann
aber
auch wahnsinnig
unterhaltsam
sein.
Wir switchen ja auch vor, ne? Also eine Minute gesprochen wird, dann wird gnadenlos vorgespult.
Also für Leute, die das noch nicht gesehen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal auf YouTube nach Joko und Klaas die 24-Stunden-Show zu suchen. Da hat nämlich ein guter Freund von uns, Benedikt Hahn, hat da Live-Deskription gemacht. Und er wurde in die Savanne geschaltet, meine ich. Und er hat Antilopen am Wasserloch beschrieben. Und es ist wundervoll.
Hinten
also das ist an sich
Stein.
Es ist so toll. Es ist an sich schon eine Kunstform. Deswegen stimme ich da ganz überein mit dir. Da war es dann halt live. Das ist dann nochmal eine ganz hohe Kunst, finde ich, weil die Person ja in dem Moment mit dem Text sich den Text ausdenkt. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall mal, wie AD funktioniert. Und deswegen interessiert mich natürlich hier der Schlenker zu synthetischen Stimmen. Im Mai dieses Jahres hat Michael Speer in der FAZ einen Artikel verfasst mit dem Titel Der Klon am Mikrofon und hat darüber geschrieben, dass Hörbücher demnächst eigentlich nur noch von KI-Stimmen eingesprochen werden und dass Hörbücher mit echten menschlichen Stimmen eher zur Seltenheit werden. Meiner Ansicht nach ist dieser Artikel sehr, begeistert von dem Thema KI, aber hat sich nicht wirklich mit dem Thema Hörbuch auseinandergesetzt. Und er gibt an einer Stelle eben auch das Argument, dass insbesondere blinde Menschen ganz viele Medien überaus schnell konsumieren, also ein ganz schnelles Hörtempo einstellen und dass dementsprechend das ja für gerade blinde Menschen überhaupt nicht relevant ist, ob ein Hörbuch von Menschen oder von einer KI-Stimme produziert wurde. Und deswegen haben wir dich ja heute eingeladen, weil natürlich du nicht für alle blinden Menschen sprechen kannst, aber doch deine Meinung zu dem Thema geben kannst, zumal du dich ja eben mit dem Thema auditive Wahrnehmung für blinde Menschen auseinandersetzt. Deswegen interessiert mich, wie ist denn dein Standpunkt dazu?
Also ich unterscheide immer meine Arbeitsstimmen. Das ist einmal an meinem Windows-Rechner, das ist JAWS. Und da kann man auch mehrere Stimmen auswählen. Ich habe da, glaube ich, die Standardstimme, weil da ist es mir wurscht. Und da habe ich es auch nicht allzu schnell eingestellt, schon schneller, aber ich kann ja auch mit dem Cursor dann ganz schnell, wenn ich denke, die nächsten Zeilen brauche ich nicht, dann cursor ich da eben schnell runter. Aber ich will ja einen Text immer noch verstehen. An meinem Handy habe ich auch das Voice-Over und das ist schon ziemlich schnell, weil mich das sonst nervt, wenn der mir dann immer sagt, ich muss ja immer mir erstmal alles vorlesen lassen, welche App ich jetzt öffne. Und
vielleicht müssen wir das kurz erklären. Du siehst natürlich dein Handy nicht, du siehst den Bildschirm nicht, sondern dir wird vorgelesen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, inklusive aller Buttons, allem Klickbaren. Und du musst dich quasi da durchwurschteln, durch das Hörerlebnis.
Also ich tippe auf das Handy und da, wo ich drauf tippe, das liest er mir vor, also WhatsApp, E-Mail und so weiter. Und dann wische ich von links nach rechts oder von oben nach unten, wie auch immer. Und denn, wenn ich das höre, was ich will, dann mache ich so einen Doppeltipp mit dem Zeigefinger und dann öffnet sich das. Und das muss wirklich schnell gehen, weil, aber ich kann mir auch ganz, wenn ich denke mal, oh Gott, das muss ich mir jetzt langsamer vorlesen lassen, dann habe ich auch ruckzuck das Tempo da wieder reduziert. Mhm. Aber das sind meine Arbeitsstimmen. Aber wenn ich ein Hörbuch höre oder ein Hörspiel oder eine Audiodeskription für einen Film, da geht es überhaupt nicht. Da bin ich ganz strikt dafür, dass das von einem Menschen gesprochen wird. Eigentlich kenne ich keinen blinden Menschen, der da sagen würde, mir ist das wurscht, ich nehme auch eine KI-Stimme.
Scheißegal, Hauptsache schnell.
So, also das für, ist so für die Arbeit ist was anderes, ja, ne? Aber ein Hörbuch würde ich mir auch nie schneller vorlesen lassen. Das ist doch ein Genuss, da will ich doch hinhören.
Das ist Unterhaltung, ja. Meine Frage war auch, nachdem ich das gelesen habe, es kann natürlich sein, dass diese Person an der Stelle das einfach ein bisschen, wie sagen wir mal, ungelinde mit in die Diskussion eingeführt hat. Dass es da eigentlich gar nichts zu suchen hat, weil natürlich gibt es Studien, die besagen, wie schnell blinde Menschen hören können. Also dass dieser Sinn schneller ausgeprägt ist als uns, als der von Sehenden. Aber das hat natürlich nichts mit der mit dem Konsum von Kunst zu tun.
Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht verstanden. Ich habe mir den Artikel auch vorlesen lassen und von meinem Handy.
Und, von einer Kunststimme?
Genau, von einer Kunststimme. Und habe dann auch gedacht, warum hat er das jetzt an dieser Stelle erwähnt? Das hat überhaupt nicht zu dem Artikel gepasst. Was will er jetzt damit sagen? Er hat ja auch nicht behauptet, dass Blinde jetzt Hörbücher mit KI hören möchten. Ne? Der hat einfach nur gesagt, ach und übrigens, Blinde hören ganz schnell. Das war völlig aus dem Zusammenhang. Ich habe es nicht verstanden.
Es ist eigentlich eine Randnotiz, die nichts mit dem Thema zu tun hat.
Genau. Ja. So, und deswegen dachte ich, dann erzähl du mal. Das ist ja auch bestimmt richtig. Auch so wie Sehende querlesen, können wir quer hören. Und das ist auch keine Kunst, das ist einfach Training und wenn man eben nicht anders kann, muss man eben schnell hören.
Dazu sei gesagt, dass wir bei dem Kollegen angefragt haben, wir möchten ja nicht über die Menschen hier sprechen im Podcast, sondern mit den Menschen. Und gerade Michael Speer ist schon auf der Liste ganz oben für die nächsten Talks. Er hat sich noch nicht bei uns gemeldet, aber die Anfrage läuft. Und wir möchten ihn natürlich gerne dazu auch persönlich befragen, weil auch an anderen Stellen hat mir so ein bisschen einfach der Beleg dafür gefehlt. Also du sagtest eingangs, Anna, er schrieb sowas wie, die Hörbücher sterben aus, also die von Menschen eingesprochenen. Es zeichnet sich jetzt schon der Wandel ab und das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht belegt. Er hat das aus meiner Sicht quasi behauptet, so möchte ich das sagen. Und das ist ja so ein bisschen auch die These, worauf der ganze Artikel fußt. Also das war insgesamt ein bisschen schwierig zu lesen für uns gerade, zumal er sich auch nicht an uns gewendet hat, um mal die Infos aus der Zunft der Sprechenden abzufangen und damit ja dann so ein bisschen die andere Seite darzustellen, sondern er hat das quasi einfach ohne uns so reingehackt in sein Notebook. Es kam mir so ein bisschen vor, als müsste da was fertig werden, kurz vor Redaktionsschluss.
Kann sein, ja.
Ja, aber dann muss man auch drüber reden können. Es ist halt ein öffentlicher Artikel in einer großen Publikation.
Genau.
Deshalb sprechen wir mit dir darüber heute. Wir reden ja immer wieder darüber, dass KI angeblich Kunst demokratisieren wird und generell zu mehr Demokratisierung von verschiedenen Prozessen führen kann. Wie ist es denn aktuell mit solchen barrierefreien Fassungen von Filmen? Ist das etwas, was für alle Filme gemacht wird? Ist das was, was ich generell in Anspruch nehmen kann? Kann ich mir jeden Film im Kino barrierefrei ansehen? Bin ich quasi werde ich immer inklusiv behandelt?
Und wenn ja, wie geht das?
Oh je.
Oh.
Ja, ganz großes Thema. Seit 2014 müssen Filmproduktionen, die Fördergelder bekommen, eine barrierefreie Fassung zum Kinostart bereitstellen. Die muss also produziert werden. Das passiert auch bei manchen Dokumentarfilmen nicht, die eben ganz kleines Budget haben. Dann kann eine Ausnahme beantragt werden. Die wird aber von der Filmförderungsanstalt wirklich ganz selten nur auch bewilligt. Also im Prinzip alle deutschen Filme, die haben ja eigentlich alle deutsche Fördergelder bekommen, müssen diese Fassung produzieren. Also eine Audiodeskription und die Untertitel für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Und das nächste Thema ist im Kino. Wie wie werden diese Fassungen zugänglich gemacht? Also wie kann ich mir die Audiodeskription im Kino anhören? Oder wie bekommen die Menschen mit Hörbeeinträchtigung die Untertitel vors Auge? Mhm. Und da gibt es in Deutschland eine App, das ist die App Greta und Starks oder jetzt heißt sie Greta App. Da erscheinen aber längst nicht alle Filmfassungen in der Filmauswahl, weil das mit Kosten verbunden ist. Und das ist die Sache der Verleihe, das zu beauftragen und das machen viele leider nicht.
Aber Sie sind auf der anderen Seite ja dazu verpflichtet worden, Sie also durch die Auflagen der Förderung.
Nee, es geht nur um die Produktion und die Zugänglichkeit ist sehr schwammig formuliert. Mhm. Im zumutbarem Umfang und angemessenem, mhm. also sehr, sehr wischiwaschi. Mhm. Und die packen diese Fassungen einfach auf das DCP, also auf das, ich sage mal, die digitale Filmrolle. Und damit haben sie ihr Soll erfüllt. Mhm. Und ja, und dann laufen die halt mit im Kinosaal oder auch nicht, jedenfalls man bekommt sie nicht. Sie werden nicht zugänglich gemacht.
Sie sind also physisch im Kino vor Ort irgendwo auf einem Server gespeichert. Dann könnte dann aber auch, wenn das Kino das technisch wollen würde, ich sag mal, Kopfhörer rausgeben, irgendwie per Funk oder so, das Ganze abspielen.
Nee, das geht leider nicht so einfach. Okay. Dazu braucht es Technik und es war mal gedacht, alle Kinosäle, alle 4700 mit einer Technik auszustatten, dass man dann im Kinosaal einfach auf die Spuren zugreifen kann. Mhm. Aber auch das wäre viel zu teuer geworden und hat sich nicht durchsetzen können. Und der große Vorteil der Greta-App ist, ich lade mir zu Hause die Hörfilmfassung zum Beispiel für mich runter und gehe dann ins Kino meiner Wahl. Völlig wurscht, ob das jetzt ein Freiluftkino ist, mhm. ob das in einem Museum ist, wie beim Dock Leipzig mhm. oder am Bahnhof mhm. oder auf der Wiese, keine Ahnung. Sobald der Film auf einer Leinwand läuft, dann bekommt die App von dem Film einen ganz bestimmten Filmton von der Leinwand und dann synchronisiert sich die App und dann habe ich die Audiodeskription über Kopfhörer und den Filmton wie alle anderen auch.
Hm. Das klingt aber eigentlich technisch ganz ausgereift. Schade, wenn es dann eben nicht von allen genutzt wird.
Genau, es wird leider viel zu selten zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass die anstehende Novellierung des Filmförderungsgesetzes, also im Entwurf steht jedenfalls ein Paragraph drin, der lässt hoffen, dass sich das nächstes Jahr ändert. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da schon sehr gut. Die bringen alle Primetime Filme haben immer eine Audiodeskription und im Vorprogramm auch eigentlich so gut wie alles. Mhm. Je später die Stunde, desto rarer wird das Angebot. Aber da passiert auch schon eine ganze Menge. Da ist auch mal noch Luft nach oben. Ne? Aber da kann man sich das am Fernseher einstellen.
Das ist die zweite Tonspur, ne?
Genau,
die man anwählt aktiv.
Genau. Die ist bei mir von Hause aus oder in unserem Fernseher ist es so eingestellt. Mein Mann hat sich inzwischen dran gewöhnt. Inzwischen sagt er sogar, ja, da brauche ich mal nicht so genau hingucken. Oder er sagt, oh, das war jetzt aber nicht gut beschrieben. Ja, das habe ich auch von vielen schon gehört, wo der eine Partnerin eben sieht und dann da durch muss. Und man kann sich dran gewöhnen. Und wenn es schön gesprochen wird, dann
macht
es auch Spaß.
Menschen.
Ne?
Von ja, Menschen
na klar.
gesprochen.
Gemacht. Nee, KI kann nicht schön. Das streite ich ab.
Ja, und du hörst ja viel besser als wir, das wissen wir ja zumindest. Das bedeutet, dass es nicht so sehr das Problem ist, dass es keine barrierefreien Fassungen gibt, sondern die Zugänglichkeit dieser Fassungen.
Das ist im Kino das Hauptproblem und es gibt natürlich, was völlig außen vor ist, sind die vielen internationalen Filme ohne deutsches Fördergeld. Die müssen nicht und die machen, also die werden ja dann eingekauft, ne, von den Verleihen. Mhm. Und also Disney, Universal, Warner, Sony, die vier produzieren für fast alle ihre Blockbuster auch eine barrierefreie Fassung, obwohl sie es nicht müssten. Mhm. Aber die haben natürlich ganz andere Budgets und Einspielergebnisse. Aber die vielen tollen kleinen, ich sag mal klein, die vielen Arthouse-Filme, ja, um die ist es mir immer sehr schade. Und das war ja für mich ein Grund, diese Kinoblindgänger GmbH zu gründen. Ja. Wir haben, glaube ich, jetzt 11 dieser Filme, die eben durchs Rost fallen. Da haben wir 12 Filme barrierefrei gemacht. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich kann nicht einfach nichts machen. Deswegen freue ich mich über jeden Film, den wir da zugänglich machen konnten.
Und da bekommt ihr Fördergelder oder wie werden dann diese?
Das sind Spendengelder.
Mit Spendengeldern finanziert, okay.
Das wollte ich gerade fragen. Was wünschst du dir an Unterstützung oder was gibt es bereits an Unterstützung? Kann man sich auch vielleicht als Sehender noch irgendwo stark für euch machen?
Als Sehender kann man gucken, ob man Nichtsehende im Umkreis hat und das einfach weitertragen, dass es das Angebot gibt, weil es gibt immer noch Luft nach oben, auch für blinde Menschen, die ins Kino gehen könnten. Es könnten mehr sein. Also gerade Ältere, ne? Es gibt ja auch diese Alters Makuladegeneration, die dann eben sagen, ach, jetzt kann ich nicht mal mehr ins Kino gehen. Doch, können sie. Ne? Also einfach die Möglichkeit, es gibt sie und je mehr die genutzt wird, desto besser. Ne? Und es wissen auch noch viel zu wenig Leute. Ne? Ich fahre ja ganz oft mit dem Taxi auch ins Kino und die Taxifahrer sind immer wieder völlig entgeistert. Was will die blinde Frau im Kino? Oder auch im Kino selber, ne? Werde ich oft angefragt. Denn sehen die mich dann mit dem Handy rumwurschteln und ich setze mich auch immer so an den Rand, weil ich immer Panik habe, dass durch meinen Kopfhörer dann doch so Gewisper da durchdringt. Ah. Und ein Wunsch wäre für mich auch, dass es im Deutschen, ja, die FFA ist halt nun mal nur für den deutschen Film zuständig, aber die BKM, also die Bundesbeauftragte für Kulturmedien, dass die eben auch ein kleines Töpfchen mal haben für die internationalen Arthouse-Filme. Dass da, müssen ja nicht alle, aber dass man mal so ein paar einfach auch zum Kinostart von diesen schönen Filmen barrierefrei genießen kann. Die kommen ja auch ganz oft hinterher ins Fernsehen und da komischerweise klappt es dann auch. Die kriegen dann eine barrierefreie Fassung, denke ich mal, warum nicht zum Kinostart, ne?
Ja, wir haben ja eben auch 2 Filme vertont, die schon sehr alt sind und jetzt, ich denke mal, bei Arte laufen werden und im Zuge dieser Ausstrahlung hieß es dann, wir ertüchtigen jetzt quasi das Ganze nochmal um eine AD-Fassung. Wäre jetzt meine Frage, ob du schon auch bei den Öffentlich-Rechtlichen jemals eine KI gehört hast oder waren das bisher alles eben menschliche Sprecher? Weil es gibt wohl vereinzelt eben doch Experimente in diese Richtung, habe ich mir sagen lassen.
Ja, die gibt's, aber das sind dann mehr diese Web-Angebote in den Mediatheken, da kommt es wirklich schon vor.
Ah, okay, aber nicht in...
Im regulären Programm habe ich es noch nicht gehört.
Ja.
Also wenn man den Anspruch hat, dass alles, visuellen Dinge mit einer Audiodeskription versehen werden sollen, also auch im YouTube und so, sehe ich ein, das klappt nicht alles mit Sprecher, Sprecherinnen aus Fleisch und Blut.
Klar. Mhm.
Und für so ein Videoclip ist das völlig in Ordnung. Aber für einen Film, für einen Kunstfilm, finde ich das ganz abscheulich. Oder so, sobald eben Geld in die Produktion eines Films fließt, finde ich das völlig abwegig.
Ja, es klingt so ein bisschen wie Zuschauer zweiter Klasse. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Besonders wenn man halt weiß, dass dein Gehör stärker ausgeprägt ist, dass du dann auch noch die schlechtere Variante bekommen sollst, worauf ja der ganze Genuss eigentlich beruht in dem Moment, ist natürlich eine große Ungerechtigkeit auch.
Ich habe bei den KI-Stimmen immer das Gefühl, die haben so ein dezentes Dauergrinsen in ihrer Stimme und egal, und das geht ja dann auch so durch, ne? Und das macht mich ganz krabbelig. Ich muss dann auch abschalten. Also ich weiß nicht, ob ich mir eine Audiodeskription für einen schönen Film, das könnte ich, glaube ich, gar nicht ertragen. Auf Dauer.
Das ist ganz interessant, weil ich frage mich dann im Umkehrschluss, wie das ist, wenn man zum Beispiel E-Learnings mit KI-Stimmen macht. Also natürlich, die Rezipienten von KI, von E-Learnings sind eben jetzt nicht primär blinde Menschen, aber trotzdem ist es ja etwas, wo die Herstellenden meistens denken, dass es nur darum geht, Informationen zu vermitteln und dass es gar nicht darum geht, dass wir irgendwie persönlich eingebunden sind. Aber ich persönlich glaube, dass gerade dann, wenn man Informationen aufnehmen soll, dieses gewisse Etwas in der Stimme ganz wichtig ist, um dran zu bleiben, um fokussiert zu bleiben, um aufmerksam zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, dass es gerade anstrengend ist, was man macht. Also das, was du gerade beschreibst, dass so eine unauthentische Stimmführung da ist, die einem ein Unbehagen gibt. Und bei Kunst dann noch mehr. Also ein Film gerade ist natürlich sehr wichtig, dass er genossen werden kann. Und Hörbücher insbesondere. Ja, ich meine, genau, wir so wissen, welche Hörbücher wirklich Anklang finden, sowohl bei Sehenden als auch bei Sehbeeinträchtigten. Das sind die mit den tollen Charakteren, mit der wunderbaren Stimmführung, wo ich das Gefühl habe, wirklich in einer Geschichte zu sein, ohne Bilder zu haben.
Oft ist ja auch der Sprecher oder die Sprecherin der Suchbegriff, ne? Also es gibt ja manche Wege, die führen darüber sozusagen zum nächsten Hörbuch, dass man sich in die Stimme verguckt hat. Und genau, dann eben eher den Weg geht.
In die Stimme vergucken ist schön.
Ja, ja, und das finde ich ja wieder, das bringt mich zu so einem Punkt, der so oft unterschätzt wird. Wir reden immer von einer schönen Stimme. Eine schöne Stimme, der XY hat eine schöne Stimme, die sowieso hat eine schöne Stimme. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Mhm. Es ist ja, was macht diese Person mit der Stimme? Weil es reicht ja, wir treffen ja auch auf der Straße immer wieder Leute, das ist toll, wenn man mit denen redet, weil die irgendwie so ein angenehmes Brummeln haben vielleicht oder so einen ganz wunderschönen Singsang. Aber ein Buch vorzulesen, mit all den Pausen, mit all den Intonationen, mit den Gefühls hin und her, das kannst du ja gar nicht mit einer KI-Stimme dann abbilden. Also zum Beispiel in diesem Artikel, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, ist ja auch eines der Voraussagen, dass professionell Sprechende ihre Stimmen synthetisieren lassen werden und ein schönes Nebeneinkommen dadurch haben, dass Hörbücher mit ihren Stimmen eingesprochen werden. Aber das bedeutet ja nur, dass diese Stimmenfarbe da ist. Es hat ja gar nicht die Varianz, die eine bekannte Stimme dann zu einem Hörbuch bringt. Und ich glaube, das ist da sehr naiv geschlussfolgert.
Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, weil Tintentod, ich hatte die drei Bücher, ne? Tintenherz, Tintentod und so weiter. Hatte den, einen Dialog quasi vorgelesen und der hat das so fein nuanciert, dass ich sofort, ach, das ist jetzt die und das ist jetzt der. Ohne dass gesagt wurde, wer das jetzt gerade spricht, ne? Das wurde dann so nachgeschoben und das war, das war ein Genuss und Also bis das eine KI kann, ich glaube, das werde ich hoffentlich nicht mehr erleben.
Ja, vom Autor,
das kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
Vom Autor des FAZ-Artikels wird unter anderem das Project Gutenberg aufgezeigt, das jetzt irgendwie schon über 5000 Titel verfügt, die eben von der KI eingesprochen wurden. Microsoft hat da wohl irgendwie den Hut auf. Und natürlich habe ich mir das im Vorfeld schnell reingezogen, um mal einfach exemplarisch zu gucken.
Das ganze Project Gutenberg? Hast
ja,
das ganze
die 5000 habe ich mir heute Mittag mal...
Oh, voll cool. Nee, gut vorbereitet.
Und aus
der kann noch schneller hören, Barbara.
Stichprobe. Aber gut. Aus meiner Stichprobe muss ich sagen, also es war überhaupt kein Hörgenuss. Es war das Gegenteil. Und das wurde sehr, sehr lobend als Beispiel für jetzt schon erhältliche, gut gemachte KI-Modelle angeführt. Also das hätte ich jetzt so auch nicht unterschrieben.
Ja, aber das ist ja relativ häufig aktuell, dass Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen, sehr umfassende Bewertungen und Expertenmeinungen zu unserem Bereich haben und das klar bewerten.
Ja. Und klar, was wir nicht machen können, ist uns dauerhaft irgendwie einen erhobenen Zeigefinger leisten und vor Gericht zerren. Das wollen wir auch gar nicht. Aber ich glaube, was viele eben nicht auf dem Zettel haben, ist, dass am Schluss Menschen von Menschen auch unterhalten werden möchten und eben nicht ein Computer zu Tausenden oder Millionen sprechen sollte. Dieses Bild ist ja schon total schief im Kopf, finde ich. Dass dann da so voreilig Rückschlüsse gezogen werden, so nach dem Motto, was 2024 möglich ist, ist schon Wahnsinn. Und dann wird es spätestens 25 alle Sprecher ersetzen. Das halte ich wirklich einfach für so nicht tragbar, diese These. Ja,
ja, deswegen finde ich, wenn ich das mal kurz erwähnen darf,
bitte,
in Berlin dieses Vorleseensemble, da haben sich ja einige Sprecher und Sprecherinnen zusammengetan und die lesen Die lesen aus, die machen sich dann so eine Themenreihe. Und Initiatorin ist die Nadja Schulz-Berlinghoff. Und das finde ich einfach eine schöne Initiative. Die wollen dann auch in Schulen gehen, das einfach, ja, einfach um zu demonstrieren, wie schön, ja, das ist, wenn man von Menschen vorgelesen bekommt, die das auch noch beherrschen. Ne?
Das ist wunderschön. Ich würde aber auch sagen, dass das eben sich auch bei den Aufnahmen überträgt. Also natürlich ist mir bewusst, wenn ich live vorgelesen bekomme, das ist natürlich zum Anfassen, das ist nochmal was ganz anderes. Eine Person ist vor mir. Aber ich habe auch den Eindruck, dass eben diese Verbindung man auch spüren kann über eine Aufnahme. Je nachdem, wie offen die Person ist, die das gerade interpretiert, wie viel sie von sich gibt. Und das ist ja ganz interessant, dass, glaube ich, immer noch nicht ganz klar ist, was genau das ist in der Stimme, was uns diese Verbindung zueinander ermöglicht. Da wird wenig geforscht eigentlich.
Ich habe ja auch in meinem Blog eine Kategorie schön vorgelesen. Das ist mal, da habe ich mir einen Artikel über mich, da hat mein Screenreader versagt. Der hat mir das einfach nicht vorgelesen, dachte ich, verdammt. ich lasse ihn jetzt einfach mal einsprechen. Und aus dieser Not heraus habe ich diese Kategorie in meinem Blog mal untergebracht. Und ich habe jetzt auch den Plan, ich habe jetzt, ich glaube, über 100 Blogbeiträge sind da jetzt inzwischen zusammengekommen, dass ich mal so ein paar auch nochmal einsprechen lasse von schönen Stimmen. So als, ja, als Schmankerl.
Ja, und dann vielleicht an der Stelle auch noch der Tipp, die Folge mit Claudia Roswandowitz, die dreht sich genau um diese Forschung. Mit ihr haben wir ja drüber gesprochen, dass eben synthetische Stimmen aktuell vielleicht noch gar nicht die Faktoren beinhalten, die die menschliche Stimme so attraktiv für den Zuhörenden macht.
Da bin ich sehr gespannt auf diese Folge.
Sie hat genau zu diesem Thema geforscht. Und ich habe in der Zwischenzeit das Video rausgesucht von Benedikt Hahn, der 14 Minuten am Stück Antilopen am Wasserloch in der Namibia Livecam kommentiert hat. Wollen wir uns daran einmal kurz laben?
Ja, bitte gerne.
Das Wasserloch scheint jetzt nicht von Interesse. Jedenfalls ist keins der Oryxe an dem Gewässer. Die Tiere jetzt weiter hinten links an einem etwa 20 cm hohen und 30 cm hohen, ja, hellgrauen Stein, nesteln darum, lecken wohl daran. Das ist über die Kamera nicht so gut zu erkennen. Das ist sehr weit hinten. Ein weiteres Tier liegt quasi auf den vier Beinen, auf dem Bauch, mit Blick Richtung Horizont, auf dem Bauch, auf dem Boden, angelehnt mit dem Hinterteil ein wenig an dem Baum, der wirklich karg hier in den Himmel ragt. Zwei Äste, einer, der links abgeht, einer, der leicht nach oben zeigt. Also
ich find's herrlich. Das ist einfach großes Kino. Und das hat er live in dieser Situation, ich glaube, man kann das auch sagen, von zu Hause, ne, gesprochen, weil diese Tätigkeit überwiegend aus dem eigenen Homestudio stattfindet. Und war damit dann auf der ProSieben Audiodeskriptionsseite zu hören.
Guter Einsatz. Wobei, sehr guter Einsatz. Sein erster Satz scheint nicht von Interesse. Das ist hier völlig okay, aber das ist ein Logo in einer Audiodeskription.
Das ist schon eben eine Interpretation, ne?
Also
eine,
ja, wir vermuten, ne?
Rückschlüsse. Also, ja.
Man dachte nur, wenn jemand zögernd, zögerlich, ne?
Genau. Das finde ich jetzt schon eine, also, super Analyse. Das,
ja, okay. Ja, Benedikt, beim nächsten Mal, ne?
Beim nächsten Mal ist er wieder zu hören beim ZDF Fernsehgarten oder bei anderen großen öffentlich-rechtlichen Shows und kommentiert dann einfach auch so Sachen wie: Andrea Kiewel kommt von links die Treppe nach unten gelaufen. Sie trägt heute ein rosa Kleid und dazu blaue Schuhe. Ich glaube, das wäre so eine typische Live-Geschichte, ne?
Ja. Ja, das macht er auch.
Das ist schön.
Aber Antilopen ist mal was Besonderes.
Ja, absolut. Also Hut ab, wirklich. Und ich habe danach lange überlegt, ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil mich dieses Thema auch so fasziniert, eben dieser Live-Moment und so. Ich habe überlegt, ob das was für mich wäre. Und nochmal, ich ziehe den Hut vor allen Kollegen und Kolleginnen, die das machen.
Ja, es würde der Eurovision-Contest, das ist ja auch immer schwierig, wenn die da ihre Performances hinlegen und die Kunst, die Musik doch auch durchkommen zu lassen und
da musst du ja genügend Pausen haben, ja, eben.
Ja, da hat man ja keine. Da wird gesungen und sie müssen dann das Outfit und alles Mögliche beschreiben.
Puh.
Das ist auch, ja.
Gratwanderung, denke ich, ja.
Gratwanderung, genau. Und das, man kann es nie allen recht machen. Man muss immer versuchen, so einen Mittelweg zu finden.
Mhm. Dein Fazit ist KI, nein, danke.
Bei Filmen, bei Hörbüchern, für so ein YouTube-Video, um die Masse zugänglich zu machen, mhm. ja. Aber ansonsten, nein, danke, ganz klar.
Wir machen auf jeden Fall weiter mit echten Stimmen.
Und sehr schön.
Wir danken dir herzlich, dass du heute bei uns warst, dass wir darüber sprechen konnten, dass du uns erleuchtet hast und mal erklärt hast, wie das eigentlich genau funktioniert für diejenigen, die keine Erfahrung damit haben.
Ja,
und
sehr gerne.
Danke für deine Meinung zum Thema.
Und nochmal danke an Omni Audio, die dich so nett aufgenommen haben, weil wir das dort am akustisch sinnvollsten und technisch einfachsten umsetzen konnten.
Das war für mich eine super tolle Gelegenheit und ich habe hier auch gleich noch ein bisschen zu tun. Es hat also perfekt gepasst.
Das ist doch das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Perfekt.
Genau.
Dann schönen Tag noch und Grüße nach Berlin.
Ja, danke schön.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Chris Kling von der Klangkantine in Darmstadt. Die Klangkantine ist darauf spezialisiert, Hörbücher zu produzieren. Und Chris hat schon einige Erfahrungen mit KI-Tools in dem Bereich gemacht. Und wir werden ihm mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie das für ihn so war.
Bis dahin freuen wir uns über jedes Feedback von euch, jeden Kommentar, jede E-Mail. Klingt euch ein und sprecht mit. Einfach an ja@wirmussensprechen.de schreiben. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.